Die Parameter ist hier insbesondere das erste, Dana. Ein Vortrag von Horst Gungel aus dem Jahr 2010. Das Theravada kennt 10 Paramis, also Vollkommenheiten, die zur Buddhaschaft führen. Allerdings sind diese nur in 2 apokryphen Texten aufgeführt, nämlich im Buddha Vamsa und im Jaikapitaka. Hier sind diese 10 Paramis. Als erstes ist Dana, also Gaben oder Geben, zu nennen. Das zweite ist Sila, also Ethik. Als drittes Nekama, Entsagung. Das vierte ist Panya, also Wissen. Das fünfte Virya, Willenskraft, Tatkraft, Energie. Als sechstes Kshanti, Nachsicht oder Geduld. Und dann als siebtes Satcha, das heißt Wahrhaftigkeit. Als achtes Atitana, Entschluss. Als neuntes Metta, also Güte. Und schließlich Upekkha, also Gleichmut. Im Mahayana spricht man gewöhnlich von 6 Paramitas. Das ist also ein Unterschied zum Theravada. Diese 6 Paramitas, die Grundlage für 6 meiner Vorträge geben, von denen das heute der erste ist, sind erstens Dana. Ich übersetze es hier mit Gebefreude. Als zweites Sila, Ethik. Als drittes Panya, Wissen. Als fünftes Virya, Kraft, Energie, Willenskraft. Dann als fünftes Kshanti und als sechstes Dhyana, also meditative Vertiefung. Ich gehe jetzt auf das erste dieser 6 Paramitas aus dem Mahayana ein, nämlich auf Dana. Dana kann man auf verschiedene Art untersuchen. Dana geben oder Gabe kann man danach untersuchen, erstens, wer der Empfänger dieser Gabe ist. Zweitens, welche Art dieser Gabe ist. Drittens, in welcher Art und Weise gegeben wird. Und viertens kann man auch überlegen, was ist die Motivation des Geben. Ich möchte diese 4 Überlegungen der Reihe nach anstellen. Das erste ist also die Überlegung, Dana nach dem Empfänger einzuteilen. Es kommen hier traditionell 3 Gruppen von Empfängern in Betracht. Zunächst einmal, die erste Gruppe sind Freunde und Verwandte. Die zweite Gruppe ist zu nennen die Armen, Kranken, Hilflosen, Bedürftigen. Und die dritte Gruppe, das sind die Mitglieder der Sangha, der buddhistischen Gemeinschaft. Also wenden wir uns zunächst dem Empfänger Freunde und Verwandte zu. Natürlich beginnt Wohltätigkeit zu Hause. Die Betonung liegt aber für den mahayanistisch eingestellten Buddhisten mit dem Wort beginnt. Schließlich sind alle fühlenden Wesen für ihn, für den Mahayana-Buddhisten oder die Buddhistin, das Ziel. Denn jedes Wesen ist in irgendeinem seiner unendlich vielen Leben früher sein Vater oder seine Mutter gewesen. Für den Laien-Bodhisattva sind hier natürlich seine wirklichen Familienmitglieder zu nennen. Der Mönch hingegen fühlt für die Laien, die ihn unterstützen, die gleiche Dankbarkeit wie ein Nicht-Ordinierter für seine Eltern empfindet. Und er hat seine Schüler genauso lieb, wie ein im Haus wohnender seine Söhne oder Töchter. Und er betrachtet schließlich alle fühlenden Wesen als seine Freunde. Von daher ist der Umfang derer, die hier in dieser ersten Gruppe Freunde und Verwandte in Betracht kommt, für den Mönch deutlich größer als für denjenigen, der im Haus wohnt. Die zweite Gruppe, das war der Bereich der Bedürftigen, der Hilflosen, der Armen und Kranken. Diesen Menschen wird in den meisten zivilisierten Ländern und in allen höheren Religionen mit Spenden bedacht. Es gibt allerdings einen Unterschied, nämlich im Gegensatz zu den semitischen Religionen, also dem Judaismus, dem Christentum und dem Islam, werden im Buddhismus nicht nur Menschen bedacht, sondern auch Tiere. Zum Beispiel hat der erste buddhistische Kaiser Indiens, Ashoka, daher nicht nur Krankenhäuser für Menschen, sondern auch für Tiere eingerichtet. Und es ist auch eine gute alte Tradition im Buddhismus, zum Beispiel Vögel oder Schildkröten freizulassen. Das heißt, sie werden gekauft und dann freigelassen. Das hat natürlich mitunter auch den Effekt, dass es Leute gibt, die Vögel extra fangen, um sie dann an Buddhisten zu verkaufen und freizulassen. Gut, kommen wir zum dritten Punkt, nämlich dem dritte Art war, den Mitgliedern den Sangha zu geben. Das Dana für die Mitglieder Sangha gehört zur indischen Sitte des Shramanya Brahmana, also der Unterstützung umherziehender, spirituell suchender Menschen. Und dabei war es durchaus üblich, nicht nur die Anhänger der eigenen Schulrichtung zu unterstützen, sondern auch spirituell Suchende, die sich nicht dieser eigenen Schulrichtung angeschlossen haben. Und es ist so, dass traditionell die Mönche und Nonnen darauf angewiesen waren, ihre Grundbedürfnisse durch Dana zu decken. Die Grundbedürfnisse, das sind also diese vier grundlegenden Dinge, die jeder Mensch bedarf, nämlich Nahrung, Kleidung, Obdach und Medizin. Und damit komme ich dann zum Ende des ersten Teils, nämlich das Dana nach der Art des Empfängers zu untersuchen. Als zweites möchte ich mich dem Dana nach der Art der Gabe widmen. Und dabei sind sechs verschiedene Gruppen zu nennen. Erstens materielle Gaben, dann zweitens etwas, was man die Gabe der Furchtlosigkeit nennt. Als drittes ist zu nennen Erziehung. Das vierte, das klingt sehr merkwürdig, Leben und Glieder. Als fünftes Verdienste und als sechstes die Gabe der Lehre. Gehen wir diese sechs Arten von Gaben durch. Das Geben von materiellen Dingen der ersten Gruppe ist natürlich wichtig. Allerdings nimmt es auf der Rangstufung im Buddhismus traditionell den niedrigsten Platz ein. Das ist ja nichts Besonderes. Das machen ja andere auch. Das machen Anhänger anderer Religionen genauso. Es ist schön, etwas Materielles zu geben. Dem Bettler 1 Euro zu geben. Dem Bedürftigen, wie es im Christentum der heilige Martin gemacht hat, 1/2 Mandel. Okay. Schauen wir uns an, was hier nach dem Mahayana dazu gehört. Ein Mahayana-Sutra nennt folgende Dinge, die zu materiellen Dingen gehören, die man spendet. Erstens Nahrung für die Hungrigen. Dann zweitens Getränke für die Durstigen. Drittens Kleidung für die Frierenden. Wir merken schon, das geht an diesen Grundbedürfnissen entlang. Erfrischung für die Schwitzenden. Medizin für die Kranken. Und dann, was eben gerade gebraucht wird, seien es Kutschenpferde, Boote, Ausrüstungsgegenstände, wertvolle Materialien, Juwelen, den eigenen Sohn oder ein Königreich. Aber ein anderes buddhistisches Sutra führt auch aus, dass materielle Hilfe nicht genug ist. Lebende Wesen sind nicht letztendlich durch materielle Dinge glücklich zu machen. Sie sind unglücklich aufgrund ihres eigenen unvollkommenen Handelns, aufgrund ihrer inneren Natur. Daher ist die beste Art, den Menschen zu helfen, indem man ihre Ethik, ihre edle Gesinnung stärkt. Ein typisch buddhistisches Mittel, was man geben kann, das ist die Gabe der Furchtlosigkeit. Letztendlich können wir Furchtlosigkeit nur dann erreichen, wenn wir unsere Ich-Bezogenheit aufgeben. Wenn wir nicht mehr alles nur aus dem Blickwinkel dieses kleinen eigenen Ichs sehen. Wenn wir die Mauer zwischen dem Ich und dem Anderen, wenn wir das überwinden. Und das heißt, absolute Furchtlosigkeit ist gleichbedeutend mit Erleuchtung, mit dem endgültigen Einreißen der Mauer zwischen Ich und Ander. Und zur Entwicklung von Furchtlosigkeit gehören auch solche Praktiken, die im Buddhismus immer wieder gemacht wurden, wie zum Beispiel die nächtliche Meditation auf Leichenfeldern oder die 10 Leichenfeldbetrachtungen in der Meditation. Und ich mag denken, wer tatsächlich durch diese Art gestählt ist, der wird die alltäglichen kleinen Befürchtungen längst hinter sich lassen. Einer wie ich, der sich davor fürchtet, zu telefonieren, weiß ja nicht, wer da auf der anderen Seite ist. Der würde dieses sicher überwunden haben, wenn er lange genug nachts auf Leichenfeldern meditiert hat. Wem kann da noch ein Telefonpartner etwas anhaben? Und dann haben wir als nächstes nach der Furchtlosigkeit die Gabe der Erziehung. Erziehung ist ganz wichtig. Die Erziehung ermöglicht es dem Individuum, schließlich seine Rechte und Pflichten in einer Gesellschaft wahrzunehmen. Andererseits ist ein gewisses Maß an Allgemeinbildung nötig, um praktizieren zu können. Nicht umsonst taucht im buddhistischen Lebensrat der Buddha in der Welt der Tiere auf. Und Tiere, damit meinen wir nicht solche Bestien, solche Viecher wie Hühner oder Hunde oder so etwas, oder Spinnen. Nein, mit Tieren sind hier Bewusstseinszustände gemeint. Menschen sind wie Tiere. Sie sind nur noch von ihren Instinkten getrieben, von Essen, Trinken, Sex. Wer so auf der Art der Tiere lebt, nur auf diese unmittelbaren Bedürfnisbefriedigungen, für den ist wichtig, erstmal durch ein Minimal an Allgemeinbildung dazu zu kommen, eine Basis zu haben, sich zu entwickeln. Deshalb taucht der Buddha im tibetischen Lebensrat in der Welt der Tiere auf und bringt den Tieren ein Buch. Er bringt also den Menschen, die ungebildet sind, Kultur. Das ist die Grundlage, um praktizieren zu können, um sich entwickeln zu können, um sich zu emanzipieren, um die Evolution des Menschen voranzutreiben. Es geht hier also nicht um ein abstraktes Bildungsideal, sondern um eines, das vom Ziel her, vom Aspekt der Befreiung gedacht ist. Das war die Gabe der Erziehung. Dann gibt es noch die Gabe von Leben und Gliedern. Und es gibt dabei sowohl in den Chatakas, also in Geschichten, in denen der Buddha angeblich von seinen früheren Leben erzählt, als auch im Mahayana massenweise Geschichten von der Selbstaufopferung zugunsten Dritter. Jenseits dieser teilweise etwas merkwürdig sich anführenden Geschichte, können wir doch wirklich mal uns überlegen, was bedeutet denn das ganz aktuell? Leben und Glieder zu geben. Eine Knochenmarksspende. Das ist es, was hier gemeint ist. Oder die Spende einer eigenen Niere für den Bruder. Oder das Beispiel des katholischen Priesters, der im KZ in den Tod ging, um damit einen jüdischen Familienvater zu retten. Das ist das Geben von Leben und oder Glieder. Und dann sprechen wir noch von einer weiteren Gabe, dem Geben von Verdiensten. Ein Bodhisattva, also ein Wesen, das Erleuchtung zum Wohle aller anstrebt, möchte die eigenen Verdienste nicht dafür haben, um vorzeitig ins Parinirvana einzugehen, also Erleuchtung zu haben und selbst aus diesem Leid, aus dieser leidvollen Welt zu entfliehen. Nein, er möchte hier zum Wohle aller wirken. Das heißt, er gibt seine Verdienste ab. Er möchte sie nicht nur für sich, er möchte sie mit allen teilen. Entscheidend ist dabei auch wieder dieser Gedanke, dass wir die Mauer zwischen dem Selbst und dem Anderen niederreißen. Unsere Verdienste sollen alle Wesen zugutekommen. Deshalb lautet der letzte Abschnitt in unserer Puja, in der Puja der buddhistischen Gemeinschaft Ratna, die Abgabe der Verdienste und die Selbsthingabe. Und schließlich gibt es noch eine dritte Dinge, ein weiteres Ding, das man geben kann. Es ist die Gabe der Lehre, die Gabe des Dharma. Menschen das nahezubringen, was sie befähigt, voranzuschreiten Richtung Erleuchtung. Alle buddhistischen Richtungen sind sich völlig darin einig, dass Dharma Dana, die Gabe der Lehre, letztendlich die höchste Form von Dana ist. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir Dana nach dem Empfänger unterscheiden können, nach der Art der Gabe. Zum Schluss möchte ich noch auf die anderen beiden Punkte eingehen. Nämlich nach der Art und Weise des Gebens und nach der Motivation des Gebenden. Sehen wir uns davon zunächst kurz die Art und Weise des Gebens an. Geben ist nicht etwas, so einem Bettler so eine Münze dahinwerfen, da hast du was, so nach der Art, da und friss. Nein, zum Geben gehört Respekt gegenüber demjenigen, dem man gibt. Ehrerbietung für denjenigen, den man gibt. Und es gehört genauso dazu, frohen Herzens zu geben. Wer nicht frohen Herzens gibt, der gibt nicht wirklich Dana. Denn Dana heißt freudvolles Geben. Und wenn wir den berühmten Satz geben ist seliger denn nehmen wirklich ernst nehmen, ist tatsächlich das Geben, das uns selig macht, das unser Herz froh macht. Das heißt natürlich auch ohne Reue zu geben. Gib nicht etwas, von dem du fürchtest, du könntest es hinterher bereuen. Dann lass es lieber sein. Und noch etwas, was in dieser Welt heute ganz untypisch ist. Es gibt ja viele Unternehmen, die durchaus Gutes machen. Es ist Teil von Public Relations. Public Relations ist Geben nach der Art, tu Gutes und rede darüber. Genau das ist nicht der buddhistische Ansatz. Gib und brüste dich nicht damit. Gib demütig, statt um dich selbst zu erheben. Und noch etwas, gib spontan. Nicht geplant, was du irgendwann unter welchen Umständen wem geben möchtest, sondern wenn etwas aufkommt, wo du siehst, da kann jemand etwas gebrauchen, gib es ihm spontan, spontan und frohen Herzens. Und dann ist da noch etwas, was die Art und Weise des Gebens deutlich macht. Der Buddhist, der wirklich praktizierende Buddhist, unterscheidet nicht, ob er das einem Freund, einer neutralen Person oder seinem Feind gibt. Wir üben das ein. Wir üben das in der Metta-Bhavana ein. Keine Unterschiede zu machen zwischen etwas, in diesem Fall Metta, liebende Güte, Freundlichkeit, die wir einem Freund, einer neutralen Person oder einer schwierigen Person geben. Und genau darum geht es auch hier. Mach keinen Unterschied zwischen Freunden, neutralen Personen und Feinden, wenn du etwas gibst. Und dann gib Dana, indem du die Verhältnismäßigkeit wahrst. Wo ist viel geben nötig? Wo ist wenig geben? Mitunter kann eine kleine Münze helfen, jemanden glücklich zu machen. Mitunter langt es, jemandem sein belegtes Brötchen abzugeben. An manchen Stellen ist jedoch auch mehr nötig. Das heißt, nimm die Verhältnismäßigkeit wahr. Und schließlich, gib nicht das, was uns immer wieder in unseren Heldengeschichten vorgemacht wird. Gib nicht nach Robin Hood-Manier, also das Geraubte geben. Und wenn wir vorhin gehört hatten, dass Buddhisten zum Beispiel Vögel oder Schildkröten freikaufen, ist das etwas anderes, als was zum Beispiel Tierbefreier machen, die sicher von sehr ethischen Dingen getrieben sind, die diese Tiere frei machen wollen. Aber sie greifen woanders in Besitzverhältnisse ein. Damit verursachen sie auch ein Stück weit Leid. Das ist nicht der buddhistische Weg. Und der letzte Punkt, hinsichtlich dessen wir Dana untersuchen können, ist nach der Motivation des Gebenden. Als Buddhisten glauben wir an Karma, daran, dass Handlungen Folgen haben. Also positive Handlungen haben positive Folgen. Es läge nun nahe, zu geben, um selbst den Vorteil zu haben, um sich gutes Karma zu machen. Das ist jedoch nicht der buddhistische Ansatz. Man gibt nicht, um sich Verdienste zu erwerben, der eigenen Befreiung, der eigenen Erleuchtung näher zu kommen. Sondern wenn wir es mit Pranya, mit Weisheit machen, dann üben wir transzendentes Geben, also nicht von dem selbstsüchtigen Motiv getrieben, ich gebe etwas, um für mich selbst karmische Vorteile zu haben, sondern wir geben es selbstlos. Würden wir es um der eigenen Vorteile willen machen, dann wäre es mondänes, weltliches Geben. Und ganz typisch für dieses mondäne Geben ist, dass der Gebende sich selbst, den Beschenkten und die Gabe als voneinander getrennt wahrnimmt. Letztendlich, der weit entwickelte, der auf dem Pfad vorangeschritten ist, der wird transzendentes Geben üben. Für den ist der Akt des Gebens die Gabe, der Gebende und der Beschenkte nicht mehr voneinander getrennt. Denn, ja, die Mauer zwischen Ich und ander eingerissen. Und dann wird geben etwas völlig Selbstverständliches. Soweit zum ersten Parameter, zur Gebefreude, zu Dana.